Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass wir hier zusammen sein können. Ich weiß, es sind viele unterwegs. Wir hatten in einigen Bereichen richtig Notstand. Und so bin ich erstmal dankbar, dass der Olli da sitzt und uns mischt, weil es eigentlich... Der hat sich auch hierher geschleppt, krank hierher geschleppt, um uns einfach zu dienen. Und auch, dass der Adrian ja, da das gemacht hat, hat unglaublich viel in seiner Firma zu tun und hat heute da uns in die Gegenwart Gottes geführt im Lobpreis. Vielen, vielen Dank. Ja, wir sind jetzt ziemlich am Ende des Jahres angelangt. Wir haben eigentlich so in der letzten Zeit so eine Art von Themenreihe auch. Und da möchte ich eigentlich auch weitermachen. Wir haben das letzte Mal gesprochen über Jüngerschaft in der Endzeit und das ist der Teil 2. Wir leben, und das ist das, was wir herausgearbeitet haben, wir leben in der Endzeit. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir auch einen Kontrapunkt setzen zu diesem Zeitgeist, der momentan ist, der momentan einfach sich auch auswirkt unter uns Christen. Dass einfach da Party gefeiert wird, dass alles toll ist, alles fantastisch, tolle Konferenzen und all das. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht so eine Art Party-Christentum haben, die wie in der Titanic es damals war. Da hatte letztens sein Bruder ein Bild, ja, wie in der Titanic, da ist auch da gefeiert worden und man dachte, alles ist wunderbar, alles ist toll. Und dann ist das Schiff gegen diesen Eisberg dann gelaufen und ist untergegangen. Wir leben in der Endzeit. Das ist das, was wir herausgearbeitet haben. Und als Christen ist das für uns eine Zeit mit ganz besonderen Herausforderungen. Und die sind zum Teil anders als in der Zeit der ersten Christen. Ja, da gab es auch brutale Despoten wie den Kaiser Nero, ja, der viele Christen schrecklich foltern hat lassen und umgebracht hat. Ja, die Zahlen sind aber heute viel größer. Open Door spricht von 100 Millionen Christen, die weltweit in der heutigen Zeit verfolgt werden. Gerade jetzt. Und das sollten wir nicht vergessen. Wir waren letztens in Ägypten, da haben es die Christen wirklich schwer. Und da kann es jederzeit passieren, dass einfach Übergriffe stattfinden. Die Möglichkeiten sind heute anders. Mittels der Omnipräsenz der Medien kann man heutzutage Personen und Personengruppen landesweit oder über die Landesgrenzen hinweg ächten. Böswillige Menschen können das tun, es ist nicht schwer, ja, es ist nicht schwer, Rufmord zu begehen heute im Internet und es ist schwer, sich gegen Rufmord zu wehren. Und in der westlichen Welt läuft es oftmals die Verfolgung oder die Bedrückung von Christen oftmals nicht so offensichtlich brutal. Dort werden Christen mehr in ihrem Ruf und in ihrer Psyche angegriffen. Und erinnert euch, das hat der Stefan gerade gesagt, erinnert euch, was hier in Deutschland und ganz speziell in Nürnberg alles über die Juden gesagt worden ist. Ich meine, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Und ja, was war vor 100 Jahren, was war vor 80 Jahren? Vor 80 Jahren, ja, in der sogenannten Nazi-Zeit, da war Nürnberg die Stadt Streichers. Und er war ja der Antisemit schlechthin. Der hat diese Zeitschrift Stürmer herausgebracht und unter jedem Exemplar des Stürmers stand, die Juden sind unser Unglück. Und wir waren ja auch damals schon ein hochgebildetes Volk. Und da wäre doch niemals jemand von sich aus auf die Idee gekommen, die Juden sind unser Unglück. Ja, ich denke, viele Menschen haben gesagt, na ja, die übertreiben es jetzt ein bisschen. Aber diese dauernde Propaganda hat eine Festung in den Gedanken entwickelt in unserem Volk, dass es zum Schluss zur Verfolgung kam und 6 Millionen Juden durch uns Deutsche umgekommen sind. Und das sollen wir nie vergessen. Ja, und es war damals, das war die damalige Propaganda. Heute kann man noch viel besser Propaganda machen. Und noch eins, auch, dass wir einen geistlichen Blick haben. Der antijüdische Geist ist auch der antichristliche Geist. Weil es geht immer um den Gesalbten. Und weißt du, was eigentlich Christ heißt? Wir nehmen das so einfach so locker in den Mund. Aber weißt du, was Christ heißt? Das heißt eigentlich zu dem Gesalbten, dem Messias, zugehörig. Und es hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Salbung hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Und da gibt es geistliche Mächte und Gewalten, wie die Bibel in Epheser 6 sagt. Sie widerstehen und bekämpfen den Heiligen Geist und alles, was damit zu tun hat. Die Möglichkeiten sind heute viel größer. Man kann sich nicht mehr verstecken. Wir Bürger eines Staates werden immer gläserner, habt ihr das auch schon gemerkt? Heute ist von Ämtern ist immer mehr einsehbar, was wir tun, was wir machen, wie wir sind, wie wir leben. Wo war ich in der letzten Zeit? Da kann man Bewegungsprofile machen. Was habe ich eingekauft? Ich habe letztens über Internet was eingekauft und euch ist es sicherlich auch so gegangen, die das machen. Ja, du kaufst was im Internet ein und dann gehst du auf irgendeine, ich lese gerne mal Zeitung im Internet. Ja, ist ja kostenlos, kannst du heute Zeitung lesen. Und dann ploppt sofort das auf, was du eingekauft hast oder ähnliche Artikel. Und wir wissen ganz genau, was du eingekauft hast. Das Bankgeheimnis gibt es nicht mehr. Und bei Bedarf kann das Konto eingesehen werden. Und daran sollten wir uns auch erinnern, wird das Bargeld abgeschafft, kommen wir bald in die Zeit, wo man nur unter vorgegebenen Bedingungen kaufen und verkaufen kann. Und Offenbarung 13, da ist ja diese Stelle, ja, wo es da geht, da die das Mahlzeichen haben. Und aber es geht dann um diesen Punkt und das Tier 666. Ja, dieses, worauf die Christen sich oftmals so stark konzentrieren und spekulieren. Aber es geht eigentlich um den Bereich, ob du kaufen oder verkaufen kannst. Und es geht viel einfacher, wenn es kein Bargeld mehr gibt. Und mal die Zeiten sich ändern, da können alle deine Karten, deine Bankkarte, deine Kreditkarte und alles kann gesperrt werden. Und du kannst nirgendwo mehr Geld abheben und etwas bezahlen. Wir sind da nah dran, dass wir merken, wo wir stehen in der Zeit. Heutzutage, wir gehen in das sogenannte digitale Zeitalter. Aber auch in dem Bereich, ja, werden heute, und es ist ja schon geschehen oder ist schon dabei, dass Kriege ganz anders geführt werden. Nicht nur konventionelle Kriege, sondern Finanzkriege, Attacken auf Computersysteme. Und du kannst heute eigentlich, ja, als können Staaten mit schlauen Hackern, können alles in einem anderen Staat lahmlegen. Strom, Wasser. Also wir wissen gar nicht eigentlich, wie gefährlich wir auch leben. Und dann, wissen wir, ja, gibt es ja die sogenannten Massenvernichtungsmittel, die es früher nicht gegeben hat. Und was ist, wenn bestimmte Gruppierungen die demokratische Mehrheit in unserem Land oder in Europa bekommen? Allein die Demografie kann ihr Übliches tun. ihr Übriges tun. Was ist, wenn mittels Mehrheitsentscheidung der Demokratie die Demokratie dann ausgehebelt wird und sich unser Staat schwuppdiwupp in ein totalitäres System umwandelt? Und Geschwister, ich möchte euch das mal empfehlen, in das Doku-Zentrum zu gehen. Wer war schon mal im Doku-Zentrum? Einige, aber viele nicht. Also ich möchte euch es empfehlen. Warum? Also ich war oftmals da, weil ich auch oftmals Gastsprecher natürlich durch Nürnberg führe. Und da ist das Doku-Zentrum auch ein wichtiger Teil. Und was da das Interessante ist, anders wie Yad Vashem beispielsweise in Jerusalem oder das Holocaust-Museum in New York, anders als da wird in dem Doku-Zentrum gezeigt, wie schnell diese Machtübernahme stattgefunden hat. Da wurde diese Partei gewählt, demokratisch gewählt, und dann mit Ausnahmegesetzen ist alles umgeworfen worden. Und es ist innerhalb von Monaten, glaube ich, begann Hitler damals die ersten Konzentrationslager dann aufzubauen, und wurden dann Leute weggesperrt. Und es ging immer weiter, dass in unserem Land eigentlich niemand einen Beruf ausüben konnte, ohne in einer Nazi-Organisation zu sein. Und wenn nicht, dann warst du geächtet. Wenn nicht, dann warst du der Außenseiter, und es wurde Druck auf dich ausgeübt. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten ist das nochmal ganz anders. Also wir haben das Ganze schon mal erlebt, wie schnell sich etwas wenden kann. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir als Christen einen klaren Blick haben und nicht nur diese Oberflächlichkeit oftmals da pflegen. Und wir haben es ja vor Augen, dass sich Staaten verändert haben, wieder ganz schnell. Gut, Russland war immer ziemlich totalitär geführt. Es war nur eine kurze Zeit von Demokratie, und heute ist es doch nur noch eine Scheindemokratie, müssen wir ganz klar sagen. Und in der Türkei, in Ägypten hat man es gesehen mit Mursi, der das ausheben wollte. Jetzt ist ein anderer Herrscher da, der genauso absolut ist. Es ist ein bisschen besser für uns Christen dort in Ägypten. Aber trotzdem, die Staaten haben sich verändert, und es kann bei uns auch passieren. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und in der Türkei natürlich ist ein Paradebeispiel dafür. Vieles wird in der Endzeit losgelassen werden. Wir wissen nicht, in welche eine Zeit unsere Kinder und Enkel gehen. Und dabei dürfen wir nicht den zentralen Punkt vergessen. Wisst ihr, was der zentrale Punkt ist? Wir Christen sind das Licht der Welt und das Salz der Erde. Wir Christen in jedem Land. Wir Christen sind Gottes Priestervolk in jedem Land. Hast du dieses Selbstverständnis? Auf uns kommt es an. In Deutschland. Auf uns kommt es an. Sind wir Licht der Welt? Sind wir Salz der Erde? Und auch das möchte ich ganz klar sagen. Länder, aus denen die Juden und Christen, das sind wir auch eins, auch dies, das hat nicht aufgehört. Auch sie sind auserwählt von Gott und bleiben es bis in Ewigkeit. Und aus Ländern, aus denen die Juden und Christen nahezu komplett vertrieben werden, fallen dem Gericht Gottes anheim. Also auf uns kommt es an. Viele Möglichkeiten sind heute vorhanden. Es ist aber maßgeblich, wie diese Möglichkeiten verwendet werden. Beispielsweise, du kannst heute im Bruchteil einer Sekunde durch GPS aus dem Weltall geortet werden. Das ist ein großer Segen für jeden, der ein Handy oder ein Navi im Auto hat. Ja, wenn du aber, ja, wenn aber eine andere Zeit kommt, kannst du genauso schnell gefunden werden. Und kannst du dich mit diesem Zeug nicht mehr verstecken. Du kannst sofort geortet und gegebenenfalls ausgeschaltet werden. Im Internet und Medien ist genau das Gleiche. Du kannst es zum Guten verwenden, es kann zum Guten verwendet werden. Es ist herrlich, die Möglichkeit, das Evangelium zu verbreiten, weltweit. Wir haben Internetradio, was weltweit zu hören ist. Aber es kann auch für die Verfolgung genutzt werden. Noch etwas. Es hat da ein Mann ein Buch geschrieben, Deutschland schafft sich ab. Da mag man drüber denken, was man will. Aber ich möchte heute Morgen sagen, das Christentum schafft sich ab. Das ist das viel Ernstere in unserem Land. Das Christentum schafft sich ab. Wie schafft es sich ab? Selbst schaffen wir uns ab. Durch unbiblische Theologie. Dass die Theologen sagen, das ist doch gar nicht Gottes Wort, das ist Menschenwort. Sie vergessen, dass Menschen, dass da drin steht, dass Menschen inspiriert von Gott dieses Wort niedergeschrieben haben. Dass es Pfarrer gibt, die nicht mehr glauben. Das hat mal ein Theologe, früher ein echter Theologe gesagt, der Weg zur Hölle ist mit Pfarrersköpfen gepflastert. Sehr deutlich. Ja, warum? Weil da eine erhöhte Verantwortung ist, weil diese Menschen andere lehren und belehren. Und da kommt es darauf an, was man lehrt und belehrt. Das Kirchen, und das ist ja das Gute, wir sollen Gutes tun, aber es reicht nicht aus, wenn Kirchen nur noch zu Sozialvereinen werden. Wenn das Geistliche verloren geht, wenn die Seelsorge verloren geht. Kirchen sind auch haben auch nicht den Auftrag, politische Parteien zu sein und zu unterstützen. Und dann auch Christ sein, setzt man heute gleich mit Toleranz. Jesus war nie tolerant. Wir haben das Phänomen leerer Kirchen. Das ist auch ein Bild des Wohlstands in unserem Land. Als nach dem Krieg, als wir nichts hatten, da waren die Kirchen voll. Und im Wohlstand, im Materialismus, in der Zeit des Materialismus, da sind die Kirchen leer. Muss das erst wieder sein, dass Zeiten ganz, ganz schlecht werden, dass die Menschen in die Kirchen getrieben werden? Gott will das nicht. Christsein ist eine freiwillige Sache. Ja, wir haben Massenaustritte in den traditionellen Kirchen, treten jedes Jahr pro Kirche, evangelisch und katholisch, um die 200.000 aus. Jedes Jahr. Und Kirchen werden verkauft und zu Diskurs oder zu Tempeln anderer Religionen gemacht. Und es ist eben kein Gotteshaus, nochmal ganz klar. Wenn aus einer Kirche eine Moschee wird, wird es ein Götzentempel und kein Gotteshaus. Das ist kein Gotteshaus, weil das ist ein Götze, dieser Allah, und nicht der lebendige Gott, hat mit dem gar nichts zu tun. Aber jetzt kommt das Gute. Es wird vieles, nicht, dass ihr hier in Depression verfallt hier. Es wird vieles, wie ich schon gesagt habe, in der Endzeit losgelassen. Und warum es von Gott her so sein muss, das wissen wir auch nicht bis ins Letzte. Das wissen wir einfach nicht. warum das überhaupt so sein muss. Aber da kommt das Aber. Hebräer 1, 1 bis 4, lass uns das mal aufschlagen oder auch an die Wand machen. Hebräer 1, 1 bis 4. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat, durch Jesus, das seht ihr, ja, am Anfang war er Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, also Jesus ist der Abglanz der Herrlichkeit des unsichtbaren Gottes und das Ebenbild seines Wesens. Und jetzt kommt's. Und er trägt alle Dinge. Sagt mal alle Dinge. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung der Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Das bedeutet, vieles muss losgelassen werden in dieser Endzeit. Es wird in der Offenbarung sehr bildlich beschrieben. Aber vieles wird aber auch noch getragen, gehalten und zurückgehalten. Schlechtes wird zurückgehalten durch das Wort des Allmächtigen. Vieles ist gehalten. Stellt euch vor, wenn jeder Verrückte machen kann, was er möchte. Stellt euch das Chaos vor. Und wir merken, passiert mehr von diesen verrückten Sachen. Das ist diese Zeit, in die wir reingehen. Aber vieles wird zurückgehalten. Das hat kein Mensch. Kein Mensch kann das kontrollieren, kein Staat kann das kontrollieren. Es ist das Wort. Es ist der Herr selber, der zurückhält und der behütet und bewahrt. Gerichte müssen kommen. Da gibt es Beschlüsse von der Ewigkeit her. Das steht in der Bibel. Das steht so. Und ihr müsst auch eins verstehen, wir Christen, auch manche haben nur diese Art. Aber wir Christen können nicht alles wegbeten. Es ist einfach nicht möglich. Du kannst Dinge nicht, du kannst nicht gegen den Willen Gottes anbeten. Du kannst nicht alles wegbeten, was kommen wird. Das steht nirgendwo geschrieben. Aber wir können eins, wir können Gott um Gnade bitten. Und um Bewahrung, nicht nur für uns. Ich meine mir, mich, bitte hilf mir und meinem kleinen Leben, sondern auch für unsere Städte, für unser Land. Wir können nicht nur beten, sondern wir müssen beten, weil wir das Priestervolk sind. Wir sind, und das sind nicht nur schöne Worte, was im Petrusbrief steht und in anderen, wir sind das auserwählte Priestervolk. Und nochmal zur Erinnerung, was ist der priesterliche Dienst, den du hast als Christ und als Christin, ist den Segen Gottes auf die Menschen zu legen und die Anliegen der Menschen zu Gott zu bringen. Deine und auch die Anliegen der anderen Menschen zu Gott zu bringen. Das ist priesterlicher Dienst, den hat jeder von uns. Und noch etwas. Es kommen Dinge, die müssen geschehen. Aber es gibt Spielräume. Und da kann man beten. Es gibt Verzögerung. Es gibt Verkürzung von Leid. Deswegen, ein Christ ist eigentlich ein betender Mensch. Ein Mensch, der beständig in Kontakt zu Gott ist. Und beständig im Zwiegespräch, innerlich. Herr, was ist dran? Herr, was willst du tun? Und nicht nur für mich, und nicht nur die kleine Gebetsliste für dich darunter beten und für deine Anliegen, sondern für das Ganze auch zu sehen. Noch was Weiteres, und das ist auch wiederum gut. In dieser Zeit von Erschütterungen, wo vieles noch passieren wird, wo vieles erschüttert wird von heute auf morgen, dürfen wir uns der Liebe und des Schutzes des allmächtigen Gottes sicher sein. Wir leben in einer Zeit der Erschütterung. Und das kann persönlich geschehen oder einer ganzen Stadt geschehen oder einem ganzen Volk geschehen. Und da sind diese Terrorattacken mit inbegriffen. Aber es ist ja nicht immer gleich so groß. Einfach was Persönliches. Wir haben schön Weihnachten gefeiert. Eine Familie im großen Rahmen war sehr, sehr schön. Wir haben gesungen, noch nach dem Gottesdienst, einfach auch zu Hause. Und es war richtig schön, mit der Familie zusammen zu sein. Und wir haben am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir ein bisschen Ruhe gemacht und am zweiten auch, ja, erste und zweite, weil es war viel, viel los. Und es ist ja eigentlich jetzt schon wieder zum Jahres, für mich als Pastor, natürlich immer was los. Und da ist mir was unvermittelt passiert am 26. Von jetzt auf gleich fing mein Herz an zu spinnen. Mein Puls fing an zu rasen, 140, 150 Pulsschläge. Ein komplettes Durcheinander wie ein Schlagzeug. Und wer schon mal sowas erlebt hat, das nennt man so Vorhofflimmern, wer schon mal sowas erlebt hat, das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Also du merkst es im ganzen Brustkorb. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der sich da verrückt macht. Sofort auch, der sich gerade als Christ da unter die Herrschaft Jesu stellt und an Gottes Bewahrung und Schutz glaubt. Weil in solchen Situationen ist die Schlaganfallgefahr sehr, sehr hoch. Und ich habe die ganz normalen Sachen gemacht. Ich habe erst mal die Luft angehalten. Das macht man so manchmal. Also vielleicht, dass es wieder dann zurückspringt in den Sinusrhythmus. Es hat nicht funktioniert. Dann habe ich ein Glas Wasser getrunken, kaltes Wasser, um den Vagusnerv zu reizen. Und dass es dann vielleicht wieder in Ordnung kommt. All das habe ich in der Vergangenheit schon mal. Ich hatte ab und an mal sowas, aber nicht so schlimm wie dieses Mal. Alles hat nicht funktioniert. Dann habe ich noch ein Medikament, was ich vom Arzt bekommen habe und lange Zeit überhaupt niemals benutzen musste. Ich habe ein einziges Mal dieses Medikament benutzen müssen. Das habe ich dann eingenommen. Nichts ist passiert. Dann musste die Iris den Notarzt holen. Notarzt hat gesagt, sofort Klinik. Und dann wurde ich eingeliefert am 26. und lag dann in der Notaufnahme. Und dann haben die sich gekümmert und haben mir Zugang gelegt und Zeug rein. Die Therese hat schon mal was miterlebt nach dem Gottesdienst, wie es mir so ging, aber diesmal war es viel schlimmer. Und ja, da habe ich wieder gesehen, wie schnell, wie erschütterbar wir sind, persönlich. Wie schnell es von einer Sekunde auf die andere gehen kann. Und dann ist eigentlich für manche ist es dann wie ein Wunder, auf einmal ist es zurückgesprungen. Und das Herz fing wieder normal an zu schlagen. Die haben mich natürlich nicht da wieder gleich heimgeschickt, sondern musste ich dann übernachten da. Und Und da lag ich dann mit einem 92-Jährigen, der einen Herzinfarkt hatte, lag ich auf dem Zimmer aus Rednitz-Hembach. Und der hatte solch eine Angst um sein Leben. Mit 92. Und war aber wirklich noch, hat total fit ausgeschaut und so. Und dann hatten wir am nächsten Morgen, ich gleich war der Erste, hatten wir unsere Untersuchung. Ich hatte Ultraschall. Und dann hat die Ärztin nachgeguckt, mein Herz sich mal genau angeguckt. Ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Preis den Herrn. Und dann ist er untersucht worden und es war eben dann nicht mehr so in Ordnung. Dessen Herz arbeitet halt bloß noch 35% und da war er in großer Angst. Aber mit 35% als 92-Jährige kannst du noch ganz gut leben. Und da war die ganze Familie versammelt. Tochter, Apothekerin, Enkelin, Ärztin. Und der Lebensgefährte auch, der Enkelin war auch Arzt, Stabsarzt bei der Bundeswehr. Und die waren alle versammelt so um ihn herum. Wisst ihr, was da passiert ist? Dann zog die Enkelin, also er sollte dann ein Herzkatheter bekommen am nächsten Tag. Und es ist natürlich beim 92-Jährigen nicht so einfach. Und dann zog dann die Enkelin solch ein rosa Schwein aus ihrer Tasche. Und ich sagte, das ist ihr Talisman und das ist ihr Wichtigstes. Und dieses Schwein war bei all ihren Examinas und bei allen ihren Prüfungen dabei. Und es hat sie ihm unter Tränen hat sie ihm dieses Schwein überreicht, ihrem Vater. Dieses Stoffschwein. Und das sollte mit. Und dann hat sie ein Blepperl mit dem Namen, dass das ja nicht verloren geht. Und das musste bei dieser Katheteruntersuchung sollte das dann mit dabei sein. Und es war schon ganz schmutzig, das Schwein, weil sie das so überall mitgeschleppt hat in Urlauben. Und das war ihr Halt. Was ist dein Halt? Was ist dein Halt? Ist irgend so ein Schwein dein Halt? Wie so ein zum Stofftier dann festhält, wenn es brenzlig wird. Da kommt doch raus in solchen Situationen. Ich habe mir gedacht, meine Zeit, hochgebildete Menschen, ganz liebe Menschen, das war eine ganz liebe. Aber die glaubt an Schwein. Das Gute war bei mir, Ich habe auch Schwein gehabt. Das Ganze war vorbei, also bei mir. Das Organ hat ja gestimmt, aber es ist halt so weiterhin so, dass die natürlich sagen, die Gefahr ist immer da, dass sowas passieren kann, mir passieren kann. Und wie gesagt, dann ist auch eine Schlaganfallgefahr vorhanden, aber ich konnte wieder entlassen werden. Und er wusste, ich habe mich ja bekannt gemacht auch, dass ich Pastor bin. Ich bin dann auch zur ganzen Familie, habe ich verabschiedet. Und er hat gesagt, ich wünsche Ihnen Gottes Segen und ich werde an Sie denken. Ich werde für Sie beten. Dass er was anderes hört, wie nur diese Schweinegeschichte. Weil wir haben was anderes, woran wir uns festhalten können. Wir haben das lebendige Wort Gottes, was wirkkräftig ist. In dieser Zeit, wo einfach Dinge passieren in unseren Familien, in unseren Ehen, im weiteren Rahmen. Erschütterung. Das wird weitergehen. Aber da ist das Wort Gottes, was fest bleiben wird, was bis in Ewigkeit Bestand hat. Alles andere vergeht doch wie Gras. Und was heißt es? Was sagt das Wort Gottes? Jesaja 54, Vers 17. Sollte eigentlich jeder wissen. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wird es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und das können wir konkret in Situation in Anspruch nehmen. Wenn du in eine schwierige Situation kommst, kannst du sagen, keine Waffe. Nichts, was da gegen dich aufsteht, nichts, was sich gegen dich richtet. Und das kann Krankheit sein, das kann alles Mögliche sein. Soll es gelingen. Römer 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Was kann sich gegen uns stellen, wenn dieser allmächtige Gott, der mich liebt, der dich liebt, für dich ist? Was kann sich entgegenstellen? Wer kann sich entgegenstellen? Und vielleicht können wir das nochmal weiter. Ne? Was ist Gott für uns? Mach doch weiter. Die nächsten Verse. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, für dich, sondern hat für ihn uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alle schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Auch das ist auch, was stattfindet. Und in dieser kommenden Zeit umso mehr Beschuldigungen, wo du beschuldigt wirst für irgendetwas. Gott ist hier, der gerecht macht. Wenn Menschen dich beschuldigen, und sei es deine eigene Mutter, sei es dein Vater oder was auch immer. Ich weiß ja nicht, was an der Weihnachtszeit wieder abgegangen ist. Es ist ja manchmal auch die Zeit der Konflikte, weil man als Familien zusammenkommt und dann manchmal ungebremst zusammenkommt. Aber Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Für dich. Und der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer, und das, dass wir immer diesen Zusammenhang sehen, diesen Kontext. Wir reißen das oftmals aus dem Kontext. Wir lieben das Wort, aber wir reißen es aus dem Kontext. Wer will entscheiden von der Liebe Christi? Trübsal, Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deines Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Das blenden wir gerne aus. Aber in dem Allen überwinden wir, wie? Weit. Durch den, der uns geliebt hat. Nicht aus uns selbst heraus. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch den lebendigen Gott, der mit dir ist, der in dir lebt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann dich scheiden. Du bist unter seinem Schutz. Und das vergiss nicht in dieser Zeit. Und ihr seht, viele dieser Worte der Ermutigung werden in der Endzeit erstmal so richtig ihre Kraft entfalten. Da bin ich ganz sicher. Was haben wir noch herausgearbeitet? Und ich mache das mal ganz persönlich. Bist du ein Anhänger? Ein begeisterter Fan oder bist du ein Jünger? Es ist wichtig, dass wir nicht irgendwo in Angst und Depression da reinkommen, wenn einfach Dinge passieren. Aber wichtig ist, worauf gründet dein Leben? Ist es wirklich fest gegründet in Jesus? Ist es wirklich fest gegründet in Gott? Weil wir leben in einer Zeit der Erschütterung und da wird alles, was erschütterbar ist, was ist das? Was ist erschütterbar? Alles, was nicht von Gott ist, auch in mir, kann erschüttert werden. Du denkst, ich habe alles. Ich habe einen Job, ich habe ein Geschäft. Alles ist paletti, ich habe gespart. Ich kann beruhigt weitergehen. Und das habe ich alles selbst geleistet. Muss niemand dafür Danke sagen. Alles ist geschenkt. Und alles kann erschüttert werden. All das, gerade diese Sachen. Wenn du deine Sicherheit in das setzt, ins Materielle, in das, was du geschaffen hast, in das, was du geerbt hast, all das wird nicht ausreichen in dieser Zeit der Erschütterung. Das kann sich mal ganz schnell verändern. Deswegen muss dein Leben auf ein anderes Fundament gestellt werden. Es darf nicht zusammenbrechen, wenn dich jemand verlässt. Es darf nicht zusammenbrechen, wenn jemand stirbt im direkten Umfeld. Es darf nicht zusammenbrechen, wenn Arbeitslosigkeit oder sonst etwas kommt. Oder es im finanziellen Probleme geben kann. Nur derjenige oder diejenige, der oder die die vollständige Lebensübergabe vollzogen hat und der als Folge in einer Lebenshingabe zu seinem Herrn und Heiland lebt, der ist ein echter Jünger. Und der wird in der kommenden Endzeit bestehen. Und wir hatten ja in der letzten Predigt Eigenschaften eines Jüngers im Gegensatz zu den Menschen der Endzeit, die ja auch charakterisiert werden. Lass uns das nochmal an die Wand machen. Also der Mensch der Endzeit, wie der sich benehmen wird, wie der sein wird, wie der Charakter sein wird. 2. Timotheus 3, Vers 2. Timotheus 3, Vers 2. Nein, nicht 3, Vers 2. Denn die Menschen werden viel von sich halten. Geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, das steht alles in der Bibel. Lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, tuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Und dann rät der Paulus dem Timotheus, solche Menschen meide. Aber das ist das, was uns begegnet wird, das ist die Zeit, in die wir hineinkommen, und das sind eben nicht alle nett, nur. Sondern es ist ein bodenloser Egoismus. Ein bodenloser Egoismus, der viele, viele Menschen prägt mittlerweile. Es ist in sich selbst die Nächsten. Und da haben wir etwas als Christen entgegenzusetzen, als Jünger Jesu. Nochmal, das habe ich jetzt das letzte Mal ausgeführt. Zur Selbstsucht haben wir den Kontrapunkt zu setzen. Wir sollen selbstlos sein. Wir sollen hingegeben sein. Wir sollen nicht uns an die erste Stelle setzen. Und warum ist es in so vielen Ehen so schwierig? Weil zwei Egoisten da sind oder zumindest einer, der den anderen komplett ausnutzt. Oder zwei, die beständig gegeneinander kämpfen für ihre Interessen. Und dabei soll doch Ehe geprägt sein von dem, wie kann ich dir dienen, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich segnen, wie kann ich lieb zu dir sein. Geldliebend. Was haben wir dagegen zu setzen, dass wir einmal gemäß Jesu Wort leben, Matthäus 22, Vers 21, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also wir Christen betrügen nicht, was Steuer angeht und sowas. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, auch wenn wir darunter ächzen. Wir leben im Land mit ziemlich den höchsten Steuern. weltweit oder gehören zu den 5 Ländern mit höchsten Steuern und Abgaben. Das könnte sich ändern, aber das muss sich dann demokratisch ändern. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Gott gehört auch was und das lasst uns auch treu geben. Aber auch insgesamt gesehen, dass wir als Christen dieses Selbstverständnis haben. Nicht wie die Welt. Das ist mein Geld. Das gehört mir. Das alles. Und die Probe kommt oftmals bei, wenn geerbt wird. Wo es dann in christlichen Familien auch Erbstreitigkeiten gibt, bis zum geht nicht mehr. Furchtbar. Dass wir dieses Bewusstsein, dass uns alles gegeben ist und dass wir eigentlich Verwalter sind von Dingen und dass wir gute Haushalter sind. Und wie kann ich ein guter Haushalter sein? Indem ich den Draht zu Gott habe. Und wenn Gott sagt, so, gib dieser Person, gib der jetzt mal was, dann gebe ich das. Unterstütze die oder jenen. Dann machen wir das. Treuer Verwalter. Mit der Bereitschaft, auch mal was abzugeben. Prahlerisch. Der Gegensatz ist Bescheidenheit. Haben wir darüber gesprochen? Will ich jetzt nicht nochmal ausführen. Hochmütig. Demütig. Die Nase immer oben haben. Hochmütig. Aber was sagt das Wort? Dem Demütigen schenkt er Gnade. Ich habe mal vor Jahren, habe ich meine Gemeinde gefragt, habe ich gesagt, was ist der stärkste Geist, der euch widersteht? Und dann haben sie alle möglichen Sachen, haben sie spekuliert, alle möglichen Sachen haben sie gebracht. Da habe ich gesagt, wisst ihr was? Der stärkste Geist ist der Heilige Geist. Und ist der Geist Gottes, ist Gott selbst, der dir widersteht, wenn du stolz bist. Amen. Gott widersteht den Hoffärtigen, widersteht den Stolzen und den Demütigen schenkt er Gnade. Und unser Auftrag ist, demütig zu sein, nicht so fromm demütig, nicht so, dass du schon wieder stolz bist, dass du so demütig bist. Nicht so eine aufgesetzte Demut und nicht das beständig Fishing for Compliments, dass man beständig untertreibt und sagt, ich bin ja nichts, ich kann ja nichts und sowas, dass die anderen dich loben. Das ist nicht echt, sondern echte Demut, wie es Jesus gemacht hat. Der einfach den Impuls hatte in dem Moment und wahrscheinlich sein Obergewand ausgezogen hat, eine Schüssel genommen hat und anfing den Jüngern die Füße zu waschen. Und sie da gelehrt hat. Und dann hatte der Petrus bei der Fußwaschung ein Stolzproblem. Wisst ihr das? Der hatte ein Stolzproblem. Er wollte sich nicht die Füße waschen lassen. Manche Leute können sich auch nichts schenken lassen. Sie müssen sich immer alles verdient haben und da ist Stolz dahinter, die Motivation. Und die kam raus bei dem Petrus. In dem Moment. Und das ist auch da, dass wir einfach so demütig sind, dass wir uns was schenken lassen, uns nicht alles verdienen müssen. Da muss ich nicht Danke für sagen. Aber so soll es unter uns Christen sein, der Größte sei euer aller Diener. Dann die Lästerer, auch das haben wir besprochen, Lästerer. Und das hat ein Jünger Jesu abgelegt. Das steht nämlich in Kolosser 3, Vers 8, so legt nun ab alle Lästerei. obwohl es ja so Spaß macht, ne? Am Arbeitsplatz über den Kollegen oder Kollegin zu lästern, abzulästern. Magst du da mit? Im Gegenteil, wir sollen Kolosser 3, Vers 16 und 17, wir sollen das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen und einander erlehren und ermahnen in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Und lästern kannst du nicht im Namen Jesu. Amen. Wir sollen ja nicht mal da bei denen sitzen, die lästern. Und mitmachen. Sechstens, sind Eltern ungehorsam? Und auch da, ich habe das noch mitbekommen, aber das ist, auch da haben sich die Zeiten komplett verändert. Ich bin so erzogen worden, Respekt gegenüber den Eltern zu haben. Und es ist schlimm, wenn einfach Kinder komplett grenzenlos sind, aber weil sie auch nicht erzogen worden sind und diesen Respekt verloren haben, später als erwachsene Person musst du deinen Eltern nicht mehr gehorsam sein, aber du sollst sie ehren. Mein Vater war kein Christ, mein leiblicher Vater, und er hat Dinge gemacht, die ich nicht machen würde. Und dann habe ich gesagt, nein, Papa, das mache ich nicht. Nein, Vater, das mache ich nicht. Ich mache es anders, aber ich liebe dich und ich respektiere dich. Das ist unser Auftrag. Undankbar, dankbar. Wir setzen Dankbarkeit gegenüber Gott und gegenüber Menschen dagegen. Unheilig, heilig. Heilig ist so ein frommes Wort. Aber das heilig heißt, dem Herrn zugehörig. Nicht der Welt, nicht dem Zeitgeist, sondern dem Herrn zugehörig. Und wir haben ja heute auch eine bestimmte Offenheit gegenüber dem Christsein. Es gibt eine Offenheit. Aber das kann sich ganz schnell ändern, wenn es um den Preis geht. Wenn es um den Preis geht. Der bei mir beispielsweise, viele wissen das, ich habe das ja schon öfters erzählt, als ich mich damals bekehrt habe, habe ich mit einer Freundin zusammengelebt und der Preis war einfach, dass ich dieses Verhältnis beenden musste. Und heute würde ich jeder für verrückt erklären, ne? Sowas zu machen. Und man kann doch auch so, nein. Es ist doch gut, dass der größte Feind des Besten ist das Gute. Jünger bezahlen den Preis. Und das ist der Unterschied zu Fans. Fans machen da mit, wo schön ist. Und Fans springen schnell ab, wo ein Preis zu bezahlen ist. Und erinnert euch, Josua hat gesagt, heiligt euch, Josua 3, Vers 5, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun. Willst du Wunder erleben? Wollen wir Wunder Gottes erleben in unserer Gemeinde? Dann müssen wir uns auch heiligen, dann müssen wir uns auf die Seite Gottes stellen. Und das heißt auch, nicht alles mitmachen. Nicht alles mitmachen, was da so angeboten wird. Was heißt das auch? Sich heiligen im persönlichen Leben, in den ganz kleinen Dingen, sich nicht jeden schmutzigen Film reinziehen, sondern auch da mal auszuschalten und rauszugehen oder aus dem Kino oder was, wenn das du merkst, da läuft geistlich was ganz anderes ab. Und das schauen wir uns nicht an, wenn in irgendwelche spiritistischen Sitzungen, das ist, wenn du da per Film zuguckst, was ist der Unterschied? Da kommt geistlich was rüber. Und dann mache ich nicht alles mit, was angeboten wird. Heiligt euch. Und da ist eine Kraftlosigkeit im Leib Christi, die ihren Grund darin hat. Heiligt euch, damit der Herr wieder unter euch beginnt zu wirken. Und damit der Herr übernatürlich Dinge tut. Damit der Herr heilt, damit er befreit, damit er wiederherstellt. Damit genau solche Worte, wie die Susi es vorhin erzählt hat, einfach kommen können. Und hat nicht, dass Gott schweigt. Das ist auch eine Form von Gericht. Sondern dass Gott redet und ein Wort reicht aus und eine Depression kann verschwinden. 9, lieblos. Wir sollen liebevoll sein. Aber das geht natürlich nicht so als Jünger Jesu, dass ich mich jetzt zusammenkrampfe und ich will jetzt ganz lieb sein und dann begegnet mir der Stefan Krämer. Nein, Quatsch. So funktioniert's nicht. Sondern dass wir angefüllt sind, uns anfüllen lassen mit der Liebe Gottes. Und wir sagen können, Herr, ich hab's nicht. Diese eine oder andere Person, Stefan, mal ganz klar, da habe ich gar keine Probleme, den zu lieben. Aber bei anderen ist es schwieriger. Sogar Gottes Tiergarten ist groß, ja? Und nicht jeder kommt mit jedem zurecht, auch im Leib Christi. Aber wie kannst du das? Ich weiß es selbst mal, es ist gut, wir hatten vor vielen Jahren, bevor wir die Gemeinde begonnen haben, habe ich in einer Wohngemeinschaft gelebt und da war einer, der hieß Alfred und der war manchmal ein richtiger Alfred. Ja. So ein Schrank von Kerl, 10 Kämpfer, aber Alfred konnte mal rebellisch sein und Alfred konnte ganz schwierig sein und wenn Alfred sich quergelegt hat, lag ein Baum quer. Und ich kam wirklich, wenn man mit so jemandem zusammenleben kann, muss, der mal ganz anders sein kann, ganz schwierig sein kann, auch als Christ. Ich bin an meine Grenzen gekommen und habe gesagt, hey, ich kann mit diesen Typen nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr. Meine Geduld ist zu Ende. Wisst ihr, was der Herr zu mir gesagt hat? Wunderbar. Du hast deinen Bankrott erklärt, jetzt fange ich erst an. Jetzt gebe ich dir meine Liebe für den Kerl. Und nicht der Alfred hat sich verändert, ich habe mich verändert. Und unsere Beziehung hat sich tatsächlich gebessert, weil ich mich verändert habe. Das ist damit gemeint. Und ihr habt es gehört, und das werden wir auch weiter in dem kommenden Jahr machen, so machen. Ihr habt es gehört, dass er diese Zeugnisse von der Reni, von der Petra, diese schwer drogensüchtigen Frauen, könnt ihr euch noch erinnern? Und Pastor, der Harald Wirkner, der früher LSD-süchtig war und die schlimmsten Sachen abgezogen hat. Ne? Und was haben die berichtet von der Liebe von Christen? Die haben sie verändert. Diese schwerst heroinsüchtigen Frauen, ne, die dann nach Holland gegangen sind, eigentlich um mehr Drogen zu bekommen zu Christen, weil sie schon wieder hinter Drogen her waren und die den Abendmahlswein gesoffen haben. Könnt ihr euch erinnern? Und die alles Mögliche, die, ja, weil sie aus einem Leben von Ablenken und von Bestehlen und Belügen und selbst die eigene Großmutter verkaufen, da rauskommen. Und sie wurden geliebt. Sie wurden geliebt von diesen Christen und die haben sie nicht aufgegeben. Und die sind durchgebrochen und heute machen sie genau diesen Dienst an anderen. Das im Gegensatz zu dieser immer liebloser werdenden Welt. Unversöhnlich, dass wir bereit sind zu vergeben. und zu vergessen, auch als Christen. Und Vergebung ist eines der Dinge, die oftmals wirklich am meisten mitbewegt werden und am wenigsten praktiziert werden unter uns Christen. Wenn ich vergeben habe, habe ich vergeben. Und unter uns Christen wird es so oftmals so schnell dahergesagt, ich vergebe dir. Und Pustekuchen, gar nicht hast du vergeben. Und manche vergeben dann und warten auf die Rache Gottes. Was ist das für eine Vergebung? Was ist das für eine Vergebung? Wenn ich vergeben habe, habe ich vergeben, habe ich das, diese Schuld, die der andere an mir hat, habe ich weggegeben, habe ich dem wieder, habe ich glattgestellt. Und ich warte nicht auf das Gericht Gottes, das ist Gottes Sache. Wenn du wirklich vergeben hast, musst du nicht auf das Gericht Gottes warten. Lasst uns vergeben. Und viele gehen in die Kirche und beten, dass ihnen nicht vergeben wird. Was sie beten ist, Vater unser, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Elftens, Verleumder. Wir haben dagegen Wahrheit zu setzen. Zwölftens, unenthaltsam. Die Frucht des Geistes ist auch Enthaltsamkeit. Auch mal die Bereitschaft, auf etwas zu verzichten. Und wir leben in einer Welt und in einer Zeit, die noch immer extremer wird. Es haben wollen's, haben wollen's, haben wollen's. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Die Leute, die die meisten Schulden haben, haben die neuesten Handys. Weil sie immer alles haben wollen, immer alles sofort haben wollen. Ne? Die müssen immer alles sofort haben und da macht man Schulden, um das einfach zu bekommen. Und so. Und auch mal da, du musst nicht das neueste Handy haben. Du kannst auch so gut leben. Du musst nicht das neueste Auto und du musst nicht das neueste Ding haben, das neueste Teil. Und den oder auch die Leute, die meisten Schulden haben, haben die größten Flatscreens und Fernseher. Oftmals, ne, ist es ja wie so ein Altar, wenn du in eine Wohnung reinkommst. Ne? Da siehst du fast nichts mehr außer Fernsehen im Wohnzimmer. Dreizehntens, grausam. Das ist ganz einfach, wir haben Barmherzigkeit. Sanftmut, Milde, gnädig. In manchen Familien geht es grausam zu. Wirklich. Und ich als lange, über die lange Zeit, in der ich Pastor bin, ihr glaubt nicht, was mir alle schon begegnet sind. Auch welche, die sich Christen nennen, die da ihre Kinder misshandelt haben. Ich kann mich erinnern, da waren wir in Hochimst. Und da haben wir über Heilung seelischer Wunden ein Seminar gehalten. Und dann gab es natürlich auch viel Seelsorge. Und dann kam eine Frau zu mir in die Seelsorge, die wurde fast erschlagen von ihrem Vater. Die haben wirklich gedacht, sie wäre tot. Wir wissen ja oftmals gar nicht, was in Familien abgeht. Und so, na, wirklich grausam kann es manchmal in Familien auch zugehen. Aber du gehörst zu einer neuen Familie. Und diese Familie, und du gehörst zu einem neuen Reich. Und dieses Reich ist von der Liebe Gottes geprägt. Und du kannst abschneiden. Und es soll, wenn du so etwas erlebt hast, an einen anderen jungen Mann erinnere ich mich gerade, der wirklich, also wo der Vater ein Trinker war und wenn er betrunken war, hat er den Sohn von einer Ecke ins andere geschlagen und getreten. Wer so eine Story hat, du hast einen neuen Vater, den himmlischen Vater. du kannst da abschließen. Und da ist wichtig, zu vergeben, loszulassen, aber sich auch zu lösen von dieser unzähligen Tradition. Und du kannst neu beginnen und du kannst eine 1000 Generationen andauernde Segenslinie beginnen. Das ist deine Chance. Viertens, das Gute nicht liebend und wir freuen uns am Guten. Fünftens, Verräter. Das ist eines der schlimmsten Dinge, die Jesus auch erlebt hat. Eines der schlimmsten Dinge, die uns passieren können, ist Verrat. Uns Menschen verraten, hintergehen, betrügen, Ehemänner, Ehefrauen verraten, Verrat. Aber auch da ist Gott größer. Und wir haben die Berufung, das Gegenteil zu sein, treu. Sechzehn, unbesonnen. Unbesonnen. Aus dem Bauch raus alles entscheiden. Das ist nicht dein Auftrag als Christ. Wir als Christ handeln überlegt. Und wir sollen, dürfen begeistert sein, begeistert Lobpreis machen, begeistert einfach auch den Herrn lieben. Da kann es wirklich abgehen. Aber wenn es Probleme gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Beziehungsprobleme gibt, da lasst uns wachsen. Da kommen wir runter. Da handeln wir überlegt. Da reden wir überlegt. Und werden nüchtern. Da ist doch mal ganz gut, nüchtern zu sein. Da kommen wir auf die Sachliche. Und lassen diesen ganzen Emotionskram, der zu hochexplosiv ist, lassen weg. Da gibt es noch viel Spielraum zu wachsen in der Jüngerschaft. Aufgeblasen, auch da, ne, wieder aufgeblasen, das ist auch, kann man sagen, wie Hochmut auch. Ja, dieses, das ist ein Wesen, was abstoßend ist. Das lasst uns, das soll nicht unter uns sein. 18. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Auch da ist die Frage, jetzt, wie willst du in das neue Jahr gehen? Steht Gott an der ersten Stelle? Oder steht dein Vergnügen an der ersten Stelle? Die Christen. Und da hat sich was verändert. Da merkt man, dass wir in der Endzeit sind. Die Christen sind nicht, viele Christen sind nicht mehr bereit und stellen das Vergnügen an die erste Stelle. Und dann ist das Christsein wie das letzte Hobby. Sonst wären die Gottesdienste voll. Weil dann ist Branchen wichtiger, dann ist der Hund wichtiger, die Katze ist wichtiger. Dass man statt auf eine Freizeit geht, weil man das der Katze nicht antun kann, dass sie mal eine Woche in Pflege ist, in einem Heim ist, weil die kann dann psychische Probleme bekommen. Steht da Gott wirklich an der ersten Stelle? Aber ist es ernst, Geschwister? Und der letzte Punkt, 19. heißt es hier, ist die Kraft verleugnen. Eine Form der Gottseligkeit haben, aber es ist nur eine äußere, fromme Form und das wollen wir nicht. Wir wollen Power. Wir wollen wirklich die Kraft, dass die Kraft Gottes wirken kann. Wir wissen, dass der Herr lebt. Wir wissen, wir haben so oft erlebt, Menschen sind geheilt worden, Menschen sind befreit worden. Aber es soll nicht eine, wir wollen keine Those Were the Days Gemeinde sein. Früher war das halt mal so. Früher ist das und das und das und das passiert. Das dürfen wir auch wieder vorholen. Aber es geht weiter. Und wir wollen nicht äußere Form, sondern wollen Echtheit. Und wir wissen, es ist Kraft in dem Blut Jesu. Es ist Kraft im Geist Christi. Und er kann, es sind alle Dinge möglich. Durch ihn sind alle Dinge möglich. Mit ihm sind alle Dinge möglich. Und wenn es am Anfang, ja, und das muss ja gesagt werden. Das wird oftmals wirklich so ausgespart. Wir gehen in eine schwierige Zeit hinein. In eine Zeit der Erschütterung. Aber du wirst, wenn du die Kraft nicht verleugnest, wenn du mit dieser Kraft rechnest, und das ist Glaube, das ist Glaube. Rechnen mit der Kraft Gottes. Rechnen mit der Weisheit Gottes. Rechnen mit all dem, was von Gott kommt. Dann wird es auch passieren. Wofür du Glauben einsetzt, das wird auch passieren. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, einfach da weiterzugehen. Und wir folgen nicht nur als Jünger dem Herrn nach, sondern wir sind Vorbilder und Ermutiger auch füreinander. Und Paulus hatte den Mut zu sagen, Philipper 3, Vers 17, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder. Seht auf diejenigen, die so wandeln wie wir, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also das heißt, du kannst dich nicht rausstehlen. Du kannst nicht sagen, oh, ja, mach's nicht so wie ich. Schau auf den Herrn jetzt. Sondern du bist im Fokus. Du bist sichtbar gemacht. Auch Reich Gottes. Vertreter des Reich Gottes, Botschafter an Christi Stadt. Hier, das ist nicht nur der Papst. Du bist es, Botschafter an Christi Stadt. Aber damit geht eine Verantwortung einher. Und der Petrus und der Johannes an der schönen Pforte, die haben auch nicht gesagt, schau auf Jesus, sondern schau uns an. Gold und Silber haben wir nicht. Der Papst heute muss sagen, Gold und Silber habe ich jede Menge, aber ich kann dir nicht weiterhelfen. Was hat der Petrus gesagt? Gold und Silber habe ich nicht, aber steh auf und zeig und wandle. Und es passiert. Ich fühle mich überfordert. Ich bin doch nicht perfekt. Darum geht es ja auch gar nicht. Wir sind alle Lernende. Wir sind alle auf dem Weg. Aber auch alle, die nicht perfekt sind und die auf dem Weg sind, haben wir den Auftrag, andere in die Nachfolge zu führen. Und es ist ein großes Vorrecht. Menschen, die du prägst und in die du dich investierst, können wieder andere zur Nachfolge führen. Und auch, es ist manchmal frustrierend, auch wenn jemand sich überhebt, wenn jemand sich auflädt und weggeht von dir, den du gejüngert hast, den du geprägt hast, passiert. Mir ist es öfters passiert. Aber du hast ihm etwas in die Hand gegeben oder ihr. Du hast ihn oder sie etwas gelehrt, zu beten, zu kämpfen. Und auch wenn es dann frustrierend ist, weil manchmal wächst das Reich Gottes so, wie wir es uns persönlich nicht wünschen. Aber es geht nicht um unsere Befindlichkeiten, sondern es geht um das große Ganze, um das Reich Gottes. Und ich weiß eins, auch wenn Dinge anders laufen, auch wenn Menschen anders sich entscheiden, du hast deinen Lohn bei Gott. Du hast deinen Lohn bei Gott. Und deswegen ist Jüngerschaft, und das wollen wir einfach weiter behandeln in diesem kommenden Jahr, deswegen Jüngerschaft gibt ein festes Fundament. Das ist notwendig, weil es ist Zeit, dass wir fit gemacht werden für diese Zeit und für diese Endzeit. Amen. Amen.